Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. In dieser Podcast-Episode spreche ich mit der Gynäkologin Dr. Gudrun Brunnmeier-Bethkin über ein großes Tabuthema der Frauengesundheit, und zwar den Beckenboden. Wir sprechen darüber, wie wir Frauen unseren Beckenboden gut ansteuern und spüren können, warum Beschwerden rund um Inkontinenz oder Senkung so häufig sind und vor allem auch, welche Möglichkeiten es gibt, die Beckenbodenmuskulatur zu stärken, und zwar präventiv wie auch therapeutisch. Ein ganz großartiges, informatives Gespräch wartet auf dich. Hallo liebe Gudrun, ich freue mich total, dass du heute zu mir als Gast gekommen bist. Ja, du lebst in Oberösterreich und unterhältst dich mit mir quasi in Wien.
Ganz genau. Hallo liebe Beatrice, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir sprechen über ein Thema, im Vorgespräch haben wir so ein bisschen angesprochen, das noch immer stigmatisiert ist, und zwar der weibliche Beckenboden und wie sich das anfühlt, wenn der nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und daher meine erste, vielleicht sehr banal klingende Frage: Wie finde ich meinen Beckenboden? Wie spüre ich ihn als Frau?
Für mich ist es ganz klar, es hängt ein bisschen davon ab, wie gut spüre ich mich generell. Ja? Mhm. Und bei mir ist es immer so, ich mache natürlich eine gynäkologische Untersuchung, wo ich natürlich auch mit dem Finger in der Vagina taste. Und dann schaue ich mal, ob die Frau sozusagen meinen Finger spürt und auch wahrnehmen kann, wo sie anspannen muss oder auch nicht. Ja? Weil die Frage quasi per se, wie spüre ich meinen Beckenboden, kann ich jetzt so gar nicht beantworten, weil ich kann es ja nicht für jemanden Fremden sozusagen beantworten, ob diese Frau das tatsächlich auch wahrnimmt oder eben nicht. Weil ich habe wirklich in der Praxis viele Frauen, die, wo ich bitte, spannen sie an, und die geben sich urviel Mühe und beißen schon quasi die Zähne zusammen. Und da kommt aber nichts an beim Beckenboden, sondern sie spannen den kompletten Rücken an, die Oberschenkel
auch
aber
nicht. Auch wahrscheinlich auch stark an, ja. Ja,
ganz genau. Das heißt, wie spüre ich den Beckenboden? Also da ist schon so, dass ich empfehle, dass man zunächst einmal wirklich gemeinsam mit einer Gynäkologin oder auch mit einer Physiotherapeutin die Möglichkeit hat, vaginal zu palpieren, das heißt, diese Untersuchung über die Scheide zu machen, einmal durchzuführen, um ein erstes Statement zu bekommen. Bin ich da richtig bei dem, was ich spüre, oder mache ich komplett was anderes?
Ja. Ich habe davon vor vielen, vielen Jahren, habe ich es in einer Ausbildung gelernt, da ging es auch Pilates, ist natürlich auch eine Sportart, wo man auch versucht, mit dem Beckenboden zu arbeiten. Und da war so ein Tipp, man nimmt seinen Daumen und lutscht mal dran, also zieht da an. Und also bei mir zumindest funktioniert das, dass du tatsächlich spürst, wie der Beckenboden sich leicht anhebt.
Ja. Genau, also ich mache das jetzt gerade, während du mir das sagst. Ich habe jetzt nicht den Daumen sozusagen in den Mund gesteckt, aber ich habe sozusagen meine Zunge an den Obergaumen gegeben. Und wenn ich da jetzt versuche, quasi dann zu lutschen, dann kann ich auch spüren, wie sich quasi mein Beckenboden nach oben zieht. Und vorstellen kann man sich das so sozusagen, wenn man, also ich sage immer meinen Patientinnen so, dass sie sich vorstellen sollen, es ist sozusagen eine Kugel oder was auch immer in der Vagina. Und man versucht, das bis zu den Mandeln hochzuziehen, ja.
Ja, okay.
Und einfach diese Linie in der Mitte, dass das wirklich nach oben geht.
Mhm. Ja? Das ist auch
dann, dass man eigentlich schon ganz gut spüren, also auch den Unterschied vaginal-Hinterwand, also Hinterwand der Scheide, und auch die Vorderwand, also Richtung Blase.
Das sind aber schon gute Tipps, also wo man sagen kann, das kann man eigentlich so in der Praxis einmal für sich zu Hause probieren. Dann gehe ich zu der fachärztlichen Untersuchung und lasse es wirklich einfach palpieren und schauen, wie ist mein Beckenboden so beisammen. Ja.
Ganz genau, und in Wahrheit kann man es auch partnerschaftlich einmal ausprobieren. Also, ja. Das geht auf jeden Fall. Und wenn man sich da unsicher fühlt, dann würde ich wirklich sagen, lohnt sich da einmal hinzuschauen, weil es eben schon noch ein sehr schambehaftetes Thema ist, etwas, womit wir uns nicht so gerne auseinandersetzen. Ich höre immer wieder in der Praxis diesen Satz da unten. Was
Ja, das
ist.
stimmt. Das wird eigentlich so abgegrenzt von unserem Körper, ne? Das ist irgendwie
Genau. Und wir brauchen dafür eine Sprache.
ja.
Und wenn wir das benennen können, dann wissen wir auch, wo wir sozusagen Spannung und Entspannung erzeugen können. Und ich komme auch immer wieder mit diesem Satz, für den bin ich schon bekannt, quasi, dass der Beckenboden gleich viel Aufmerksamkeit wie das Gesicht benötigt. Also spätestens dann, wenn man Richtung Menopause kommt, aber auch durchaus bei vielen Frauen habe ich in der Praxis auch nach der Geburt, wo das ein Thema ist.
Genau, das ist auch etwas, was so meine nächste Frage wäre. Nach der Geburt haben wir es ja vielleicht noch ein bisschen am Schirm mit der Rückbildungsgymnastik, wo dann auch hingeführt wird, ein Beckenbodentraining zu machen. Wenn wir dann aber älter werden, geht das ein bisschen verloren. Und vielleicht so die Frage an dich, was belastet denn unseren Beckenboden eigentlich stark?
Also natürlich, also per se schon mal jede Form von schwerem Tragen sozusagen, wenn die Muskulatur im unteren Rumpfbereich, also unter Rücken, nicht gegeben ist, dann ist es so, dass wir sozusagen falsch belasten und auch einer Senkung sozusagen Raum geben. Und selbiges ist natürlich bei der Geburt sozusagen durch diese ganz starke Dehnung, wo es vielleicht auch so ist, dass quasi die Austreibungsphase länger dauert, wo sozusagen die Nerven extrem gedehnt werden und natürlich auch die Muskulatur. Für die Geburt ist es einfach ganz wichtig, dass wir auch immer wieder den Frauen sagen, solange wie eine Schwangerschaft dauert, solange dauert mindestens die Rückbildung. Ja?
Dass man
Weil
nicht ungeduldig ist, oder? Und dann wirklich sagt, dauert mindestens 9 Monate, ja.
sich auch Zeit gibt und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man stillt sozusagen oder nicht. Also auch wenn man dann abgestillt hat und die hormonelle Situation sich wieder sozusagen eingespielt hat, dann kann man nochmal sagen 3 Monate und dann kann man wirklich eine Ist-Erhebung machen. Ist da jetzt wirklich mehr zu tun oder hat sich das wieder rückgebildet?
Also da wäre der Hinweis, mindestens mal 9 Monate Zeit geben und nicht gleich erwarten, dass alles sofort wieder so funktioniert wie früher. Und ich glaube, das wird uns von der Gesellschaft ja oft auch so ein bisschen vorgegeben, nicht? Also möglichst schnell soll alles wieder funktionieren und du schaust aus wie vorher und du bist ganz schlank und
Und eine wichtige Sache vielleicht auch noch, weil das jetzt immer wieder mehr Thema wird, auch bei den jungen Frauen sozusagen nach der Geburt, diese Pessarbehandlung vorübergehend, ja?
ja.
Nach der Geburt kann man natürlich machen, wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist ein starker Zug nach unten. Ich bin aber immer so, dass ich dann auch den Frauen sage, bitte macht das nicht ständig, weil ihr müsst auch spüren sozusagen, wohin geht die Tendenz zu meinem Beckenboden, wird das besser oder schlechter? Weil wenn ich dann sozusagen immer das Pessar drin habe und dann drauf belaste, so wie immer, dann kann sich überhaupt nichts von der Muskulatur in irgendeine Richtung bewegen.
Ja.
Ist unmöglich, weil da ist dann die Rückbildung auch nicht, also weil dann bin ich mit meiner Achtsamkeit nicht dort sozusagen.
Ja, Also es geht sehr viel um Achtsamkeit. Es geht auch sehr viel ums richtige Atmen, oder? Beim Training. Das ist etwas, was ja beim Training, zum Beispiel beim Pilates, auch immer angeleitet wird, wie du atmest, um auch beckenbodenfreundlich zu atmen und den Beckenboden auch zu aktivieren. Und ich glaube, du hast auch einen wichtigen Punkt gesagt, auch beim Krafttraining ist es einfach ganz wichtig, wie ich atme. Weil wenn ich das falsch mache, kommt eigentlich wieder sehr viel Druck auf den Beckenboden drauf, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und das sind sozusagen diese Frauen, sage ich jetzt mal, zwischen 25 und 45, die sich damit sozusagen sicher sehr stark beschäftigen, die da auch gut angeleitet werden müssen. Und dann gibt es aber auch noch sozusagen die Frauen, die Richtung Menopause gehen, die wirklich auch natürlich ein Hormonmangelthema haben, sozusagen, vor allem lokal, also das E3, das Östrogen. Und da erkläre ich den Frauen immer so, das ist wie wenn wir sozusagen keine Nährstoffe mehr erhalten, keinen Dünger.
Ja.
Ja? Und da ist es für mich wirklich erstaunlich, was wir sozusagen mit einer ganz konsequenten lokalen Östrogenisierung, da rede ich jetzt nicht von einer Hormonersatztherapie, sondern nur von einer vaginalen Pflege erreichen können sozusagen. Und insbesondere auch, wenn es um das Thema Urininkontinenz geht, dass wir auch vor allem auf den Harnröhreneingang sozusagen ein bisschen östrogenhältige Salbe sozusagen draufgeben.
Da muss man vielleicht immer dazu sagen, das dürfen auch Frauen verwenden, die Mammakarzinom-Vorgeschichte haben und wirklich eben sehr auch Ängste haben vor der Hormonersatztherapie. Das wird ja wirklich nur lokal verabreicht, ne?
Ganz genau, ganz genau. Da gab es ja in den Medien in den letzten Wochen diese Rücknahme sozusagen von diesem FDA-Warning, das die Frauen über 20 Jahre sozusagen begleitet hat. Und es ist auch so, dass mittlerweile die Beipackzettel tatsächlich auch für diese Substanzen umgeschrieben werden müssen, also für diese lokale Östrogenisierung, wo ich auch immer schon vor den Frauen gesagt habe, bitte lest euch nicht durch, was da drinnen steht, weil selbst die Frauen, die kein Mammakarzinom haben, nicht einmal in der Familie, die sind dann sozusagen mit diesem Gedanken groß geworden, Hormone ist gleich Brustkrebs. Wir wissen
ja, natürlich,
nämlich, diese Studie falsch interpretiert wurde, beziehungsweise
eigentlich auch falsch aufgesetzt wurde für Frauen, die ja normalerweise gar nicht mehr in das Zeitfenster einer Hormonersatztherapie gefallen werden. Aber ich kenne das, weil meine Mama war eine der Patientinnen, die gleich nach diesen Studienergebnissen trotzdem eine Hormonersatztherapie genommen hat, weil es ihr sehr schlecht gegangen ist. Und da war auch ein riesengroßes Warning und jeder hat gesagt, wie kannst du denn das machen? Aber ihr hat das sehr gut getan. Ja. Und sie hat doch ins Zeitfenster natürlich perfekt hineingepasst, ja.
Man muss einfach sagen, und das finde ich, muss man halt dann auch trotzdem respektieren. Ich sage allen Frauen, vor allem auch denen mit Brustkrebs, weil die ja so und so in einer Hormonmangelsituation oftmals sind, ja, weil sie eine antihormonelle Therapie an sich haben oder weil die Eierstöcke entfernt wurden, dass sie das durchaus zuführen können. Aber es gibt tatsächlich viele Frauen, die das einfach nicht möchten.
Absolut, ja, das ist auch total.
Blut besetzt ist, dass Hormone gefährlich für sie sind. Ja. Und da ist ganz klar von meiner Seite auf jeden Fall die Empfehlung zu pflegen. Also wir haben auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch mittlerweile viele magistrale Rezepturen. Ich arbeite nicht nur mit magistralen Rezepturen, um Gottes Willen, aber wo wir auch zum Beispiel schauen, dass wir ein bisschen Vitamin D und eine kolostrumhältige Salbe sozusagen hinbekommen, weil das auch nährstoffhaltig ist sozusagen und die klassische Ovestin-Creme für diese Frauen einfach zu intensiv ist sozusagen, wenn die das nicht vorpflegen, weil das einfach wirklich gleich wieder abgesetzt wird, weil das so brennt.
Und du würdest sagen, vor allem am Harnröhreneingang
ganz
versuchen zu sollen.
Vor allem für die Inkontinenz.
Ja.
Mhm. Wenn jemand natürlich eine Senkung hat, ja, also das heißt, dass sich die Blase oder die Gebärmutter absenkt, dann ist es auch so, dass ich schon empfehle, nicht diesen zum Beispiel bei der Ovestin-Creme nicht diesen Applikator so zu benutzen, sondern quasi einem, sage ich jetzt mal, haselnussgroße Portion auf den Finger zu geben und wirklich selber tief in die Vagina einzumassieren.
Mhm. Ja. Auch ein guter Tipp, ja. Warum, Gudrun, ist es denn jetzt eigentlich so, rein physiologisch, dass wir in den Wechseljahren, also rund um die Wechseljahre, wieder Themen mit dem Beckenboden bekommen können?
Genau, das ist eben durch diesen Wegfall sozusagen der Hormone, also dadurch, dass viel weniger Östrogen gebildet wird. Das ist das eine, was uns zu schaffen macht sozusagen, weil eben, wie vorher schon gesagt, die Nährstoffe fehlen, ja. Also das, was sozusagen...
Ja. Dass der Dünger nicht mehr da ist, ne, wie du es genannt hast.
Das sozusagen geschmeidig hält. Und das andere, zweite große Thema sind sicher die Narben. Also jede Form von Narbe in Form einer Geburtsverletzung oder von einer Operation, die vaginal durchgeführt wurde, das ist dann letztendlich die Achillesferse in dieser Region des Körpers sozusagen, weil dort ist ein Schnitt passiert, dort brauchen wir es nicht lange, also selbst wenn wir mit Laser und so weiter unterstützen oder auch mit viszeraler Physiotherapie, dass wir diese Areale wieder gut pflegen und dass da auch ein geschmeidiges Gewebe hinkommt. Und viele Frauen berichten mir dann immer über Schmerzen, also auch beim Sex, ist ein ganz häufiges Thema, vor allem also schon in dieser Penetrationsphase, weil ja da beim Vaginaleingang ganz oft Narben sind. Und deshalb auch ganz klar von meiner Seite, je früher wir pflegen, desto besser. Mhm. Es muss natürlich nicht jede Frau, wie vorher schon gesagt, mit Hormonen pflegen, aber zumindest mit einer nährstoffhaltigen Creme.
Wann würdest du sagen, dass Frauen damit starten? Weil wir möchten ja auch sehr viele Tipps mitgeben, schon wirklich im präventiven Bereich und vielleicht hören. Also ich weiß auch, dass hier auch Frauen zuhören, die deutlich unter 40 sind. Ja,
ja, also wie gesagt, grundsätzlich kann man mit dieser vaginalen Pflege, auch wenn sie östrogenhaltig ist, relativ früh beginnen. Das kann man von 35 weg sozusagen machen, bis ins hohe Alter. Man muss es ja nicht mit derselben Intensität machen. Ja. Wenn ich jetzt 35 bin und ich merke, ich habe jetzt gerade nach der Geburt ein Thema und ich möchte mir auch ein Pessar reingeben, auf jeden Fall pflegen, bevor man das Pessar reingibt zum Beispiel. Oder ich pflege sozusagen alle 2 Wochen, 3 Wochen mal. Und ich kann dann im Laufe meines Lebens reevaluieren, brauche ich mehr davon, muss ich das jetzt täglich machen? Oder reicht jeder zweite, dritte Tag? Grundsätzlich ist, je früher wir damit beginnen, umso mehr vermeiden wir sozusagen, dass wir in dieses ganz Ausgetrocknete kommen, wo ich schon, wenn ich die Untersuchung mache, mich vorab entschuldige, weil es mir schon beim Ansehen wehtut, sozusagen, wenn ich.
Ja, ich habe eine Dame in meiner Beratung, die mir gesagt haben, sie können keine engen Hosen anziehen. Und auch der Gedanke an enge Sporthosen, weil wir eben eine Sportberatung gemacht haben, ist etwas ganz Schreckliches, weil es zum Teil tatsächlich zu bluten anfängt. Und das ist wirklich etwas, was dir in jeglicher Weise deine Lebensqualität nimmt.
Absolut, absolut. Also da gibt es ja auch verschiedene Schutzsalben. Also ist eh ganz klassisch diese Dormavansalbe. Wir haben ein bisschen eine feinere, weil auch die Patienten mir sagen, das ist so gut, das ist diese Vivatim-Salbe. Die ist quasi auch so ähnlich wie ein feines Vaselin. Und ich sage allen Frauen, wenn ihr zum Sport geht, wenn ihr am Rad sitzt, wenn ihr am Berg geht oder reitet, bitte unbedingt diese Salbe benutzen. Kann man auch super als Gleitgel.
Wollte gerade fragen, das wäre dann auch eine Möglichkeit, das Gleitgel, weil natürlich der Schmerz beim Sex ist ja davor programmiert, wenn es Trockenheit zukommt.
Es ist ja nicht so, dass die Frauen per se immer keine Libido haben, das stimmt ja nicht im Wechsel. Aber wenn sie schon quasi diese, wie soll ich sagen, diese Kognition haben und dieses Wissen, das hat die letzten 20 Mal, war das so unangenehm.
Dann hast du einfach keine Lust, nicht, weil du automatisch also alles zusammenziehst und dir denkst, na danke, also das brauche ich jetzt nicht. Und das wird halt dann immer weniger. Ne?
Und da würde es ja jedem Mann nicht anders gehen. Also das muss man nicht unbedingt immer auf die Menopause schieben, sondern da kommen einfach viele Sachen zusammen. Und daher auch dieser Gedanke sozusagen für dieses, also es geht ja auch immer um dieses sich wohlfühlen sozusagen, nicht nur äußerlich im Gesicht, sondern hängt auch ganz viel mit innerlichem Wohlfühlen zusammen. Und daher auch diese Idee, dass man sich auf den Beckenboden einlässt und da wirklich gut hinschaut, wie kann ich pflegen oder wie kann ich mich gut spüren.
Ja, das ist ein schöner Gedanke, ja, dass ich mich wirklich schon früh anfange, bevor nämlich die ersten Schmerzen entstehen. Das ist ja dann die wirkliche Prävention des Beckenbodens, also rechtzeitig schmieren und auch mit Training schauen, dass ich meine Rumpfmuskulatur stärke, dann habe ich weniger Druck auf dem Beckenboden und wenn ich stark trainiere mit schweren Gewichten, dass ich auf die Atmung achte.
Genau. Also Rumpfmuskulatur ist ja, glaube ich, also aus meiner Perspektive, also ich meine, es sind jetzt nicht alle Frauen so diszipliniert wie du mit dem Krafttraining. Es ist eine wunderbare Sache und das ist super. Aber ich halte mich da auch ein bisschen an die Frau Professor Gruber, die mal auch gesagt hat, es ist eben gut, gute Gewohnheiten auszubauen, weil man muss jetzt nicht denken, also dass jeder das zum Vorbild hat, dass man jetzt, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig 30 Kilo stemmt. Es geht um Routinen, das finde ich immer das Wichtigste, dass man kontinuierlich etwas macht und wir spüren, also ich merke es ja auch selber, wenn ich kontinuierlich zweimal pro Woche eine Stunde schwimmen gehe, fühle ich mich anders und ich spüre meinen Beckenboden viel besser, als wenn ich das auslasse.
Ja, es geht wirklich darum, wie du sagst, um die Kontinuität. Ich meinte nur, dass wenn du schwere Gewichte hebst, dass du dir das zeigen lassen solltest, wie du mit der Atmung unterwegs bist. Weil da sehe ich das schon oft im Gym, so auch an der Hautfarbe der Personen, dass sie nicht mehr ganz richtig atmen. Und gerade bei Frauen ist dann der Beckenboden halt wirklich extrem belastet. Ja,
absolut, absolut. Und ja, es gibt ja auch Frauen, die einfach auch beruflich schwer heben oder.
Ja, und da geht es auch wirklich um das richtige Heben, ja. Ja. Also wirklich, wenn du Kisten hebst, dann sehe ich oft, dass falsch gehoben wird, ja. Der Beckenboden ist ein Thema, aber ein anderes Thema ist der Rücken, ja, der unheimliche Mitleidenschaft. Wert, ja. Was gut tun kann ich denn noch alles machen, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe vielleicht nicht präventiv sehr viel getan oder ich habe halt wirklich eine schwere Absenkung. Was stehen mir für medizinische Maßnahmen zur Verfügung, dass ich mich als Frau in den Wechseljahren, wo ich auch nach eingehender ärztlicher Untersuchung draufkomme, da scheint wirklich einiges nicht mehr zu funktionieren oder ich spüre, dass ich relativ oft Urin verliere beim Laufen, beim Heben, bei auch Alltagsbewegungen. Ja.
Also wie gesagt, wir machen es so, dass wir immer diese Anamnese gemeinsam uns anschauen. Auch Trinkmenge ist auch für mich ein ganz essentieller Punkt, die Trinkmenge pro Tag, weil es kommen ja dann Frauen zu mir, die sagen, naja, so einen halben Liter pro Tag, wenn ich mich sehr anstrenge, vielleicht ein Liter, das macht auch sehr viel aus. Also das darf man nicht vergessen, das sind so Basics, ja, mit denen wir mal anfangen. Und natürlich diese konsequente lokale Östrogenisierung. Der nächste Schritt, den ich dann immer habe, ist natürlich Physiotherapieanleitung. Wir haben ja, das wirst du eh wissen, auch in der Ordination diesen vaginalen Laser von Photona, wo wir auch sozusagen die Uretra lasern können. Das hat jetzt nichts nur mit dieser Becken, also mit der Vaginalvorderwand zu tun, sondern wir haben eine eigene Sonde in der Harnröhre drinnen, wo wir die auch ankicken können.
Kannst du das genauer erklären, wie das funktioniert?
Also wir arbeiten mit so einem Erbium-Jack-Laser. Das heißt, wir machen jetzt keine Verletzungen wie bei einem CO2-Laser, sondern wir erhitzen nur das Gewebe. Natürlich starten wir immer mit der Vaginalvorderwand, dann machen wir die komplette Vagina 360 Grad und ganz zum Schluss eben für einige Minuten die, also intrauretral, also in der Harnröhre drin haben wir eine feine Sonde. Da sind die Frauen immer am aufgeregtesten und sind dann nachher total erleichtert, weil sie sagen, das war das unspektakulärste von der ganzen Behandlung. Das dauert ungefähr 40 bis 50 Minuten. Es ist sehr schmerzarm. Und der Erbium-Jack-Laser arbeitet so, dass er quasi das Gewebe nur erhitzt. Ja? Und durch dieses Erhitzen kommt es zu vermehrten Blutgefäßbildungen. Und dadurch wird diese Neokollagenese, also das Kollagen.
Neues Kollagen quasi gebildet. Und dadurch kann man sich dann vorstellen, dass es einfach geschmeidiger wird wieder, oder? Jetzt so leinhaft vielleicht.
Geschmeidiger und auch weniger Inkontinenzen. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ist Seglerin und die kommt, also die haben wir am Anfang natürlich dreimal gemacht und die kommt dann einmal in einem Jahr, wenn sie merkt, beim Neoprenanzug jetzt ist wieder ein bisschen unangenehm, jetzt kommt wieder ein bisschen, tröpfelt wieder ein bisschen. Mhm. Ja. Und für mich ist auch ganz wichtig, es wird ja im Moment nicht von den Kassen gezahlt, diese Laserbehandlung.
Das ist meine nächste Frage, ja.
Genau. Es ist eine Kann-Empfehlung in der aktuellen S3-Leitlinie, der deutschen Leitlinie zum Thema Inkontinenzbehandlung. Die internationalen Gesellschaften, also IUGA und ICS, die sind sich da nicht ganz einig. Es gibt auch kontroverse Studien dazu. Wirkt es oder wirkt es nicht? Ich kann nur aus meiner Praxis sagen, dass viele Frauen einfach so lange wie möglich eine Operation vermeiden wollen. Also egal, ob es jetzt ein Bändchen ist unter die Harnröhre, um die Harnröhre zu stabilisieren und diesen Urinverlust aufzuhalten, oder auch Senkungsoperationen. Ich sage auch den Frauen immer, dass der Laser sozusagen kein Wunderwuzzi ist. Also es ist jetzt nicht so, man zahlt da jetzt viel Geld für dreimal Lasern und dann ist die Welt in Ordnung. So ist es nicht. Ja. Also diese konsequente Pflege braucht es. Und es braucht auch wirklich dieses Commitment, dass man selber mit trainiert. Ja. Mhm. Ich kann jetzt als Beispiel sagen, ich habe einige Frauen, die waren da für mehrere Jahre ganz akribisch dabei und sagen, okay, jetzt habe ich aber genug, jetzt entscheide ich mich für die Operation. Also das heißt, wir können oftmals eine Operation hinauszögern.
Ja, okay.
Ja, das ist eine Form, die wir haben, also vor einer Operation. Operationen sind natürlich immer eine Möglichkeit, ja. Wobei ich auch sage, dass nicht die Operation immer der Goldstandard für die Frau ist und das Nonplusultra. Ja, also eben, also nur Stichwort Narbenbildung oder Stichwort im Abdomen Beschwerden, weil da zu viel Zug drauf ist oder weil auch mal was nicht korrekt liegt. Ja, für mich ist auch eine große Sache, es gibt ja auch noch diesen, kennst du wahrscheinlich auch, diesen Elbi-Trainer und den
Perifit. Ja, genau, das wäre eine der Fragen gewesen, weil da kann ich ja auch zu Hause trainieren.
Genau.
Eine App, mit der ich steuern kann und dann täglich meine Übungen mache.
Genau, das empfehle ich auch immer den Frauen. Und da gibt es auch welche, die sehr, sehr motiviert sind. Das funktioniert letztendlich wie ein Vibrator, das ich in die Vagina gebe. Und ich habe das kurz sozusagen an mein Handy angeschlossen. Und in dem Moment, wo ich sozusagen den Beckenboden korrekt anspanne, dann sehe ich immer so ein Maxel sozusagen, das nach oben hüpft.
Und ja. Das sagt dann sozusagen richtig gemacht. Und
wie weit du kommst, ja. Und wie sehr du dich steigern kannst, ja. Und es ist ja auch so, dass auch die Physiotherapeutinnen auch mit so ähnlichen Sonden, mit diesen Biofeedback-Sonden arbeiten.
Wo sie dann wirklich immer eben das Feedback bekommen, was kommt eigentlich an, ne? Und wie gut kann der Beckenboden angespannt werden.
Genau, das finde ich ist schon eine sehr selbstwirksame Methode, die man auch überall praktizieren kann. Ja? Mhm. Aber es ist halt, man muss halt immer auf das Individuum eingehen. Also ich habe in der Praxis viele Frauen, die extrem sportlich sind, ja. Also ich glaube, jetzt gibt es eine spezielle Form von Pilates. Fällt jetzt der Name nicht ein?
Reformer Pilates, meinst du?
Ja, Reformer Pilates.
Das sind so auf den langen Geräten und dann hast du die Beine oder Hände in Schlaufen. Das ist wirklich ziemlich anstrengend.
Genau, und die machen das ganz konsequent. Und trotzdem ist es so, dass beim Beckenboden aber nicht so viel ankommt, weil sie es einfach nicht wissen, wie es funktioniert. Und dann hätte ich denen auch so ein Gerät mitgegeben nach Hause. Und dann haben sie mir diese Überweisung wieder zurückgebracht, weil sie gesagt haben, das ist... Und dann soll ich mir das zu Hause in die Vagina geben und dann fragt mich mein Mann mit, was kommst du nach Hause? Also da sehe ich, das sind einfach so gesellschaftliche Themen einfach noch.
Mhm.
Und das sind aber durchaus, also sehr, wie soll ich sagen, sehr selbsterfahrene und auch gebildete Frauen. Also das ist jetzt kein
Überhaupt nichts mit
alle
zu
durch
tun.
alle Gesellschaftskreise und Schichten. Es ist wirklich eine individuelle Entscheidung, was man da möchte. Ja. Vielleicht noch kurz, wir haben auch noch in der Ordination auch von derselben Firma, von Fortona, so einen Magnetstuhl. Das ist aber nicht so ein Magnetstuhl, den man jetzt überall sozusagen
Ich habe nämlich von diesem Stuhl schon öfter gehört, dass er in Fitnessstudios angeboten wird. Also ich glaube, dass die Fitnesskette Miss Body hat den, ja.
ist was anderes, genau. Genau, also da gibt es ja ganz viele verschiedene solche Magnetstühle. Und Fotona ist also meines Wissens zumindest die einzige Firma, die eben nicht einen Fitness, also so einen Magnetstuhl hat, der nur quasi den Beckenboden stärkt, sondern da gibt es auch ein Pedal, der quasi den unteren Rücken stärkt. Das ist
Ah.
auch zugelassen für weibliche und männliche Inkontinenz. Also mein Mann ist ja Orthopäde, der benutzt das auch manchmal und er sagt, in der Nacht muss er nicht mehr aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, wenn er sich da draufsetzt. Und er geht auch regelmäßig zum Gym.
Das muss man vielleicht auch ansprechen, dass auch Männer, also es wird immer dargestellt, als hätten nur Frauen einen Beckenboden. Nein, auch Männer haben einen Beckenboden.
Ganz genau.
Die sind einfach ein bisschen stärker, weil ja der Mann nicht dafür gemacht ist, Kinder zu bekommen. Dadurch kommen diese Beckenbodenbeschwerden oft später als bei uns Frauen. Ja.
Ganz genau oder unterschiedlich, genau. Aber wie gesagt, dieser Unterrücken, das ist wirklich ein Thema. Und da habe ich wirklich auch Frauen, also ich sage jetzt mal Ergotherapeutinnen, Kinderergotherapeutinnen, die sehr fein im Spüren sind und die haben auch gesagt, also instantan ist das besser geworden und auch diese chronischen Rückenschmerzen sind besser geworden. Aber
Kannst du das mal ganz kurz erklären, wie dieser Stuhl arbeitet?
also man setzt sich da sozusagen drauf, man hat so ein Pedal quasi unter dem, also das ist ein bequemer Stuhl, wie so ein Ohrensessel. Dann hat man sozusagen ein Pedal quasi unten, also das quasi, wo man drauf sitzt, auf der Sitzfläche,
Ja.
wird ordentlich durchgerüttelt und dann quasi eins im unteren Rücken. Also es arbeitet so mit Hochfrequenz-Magnetwellen. Und es ist wirklich, also ich glaube, das ist auch, das ist jetzt für das nicht zugelassen, aber in Wahrheit auch so beim Thema Osteoporose gut, weil es,
Weil
also
du
es
hast diese Schüttelbewegungen, die du ja auch
ah.
zum Beispiel bei der Osteoporose machen könntest, an dem Wackel. Ich weiß nicht,
Genau.
wie das Gerät heißt, aber es gibt so ein Gerät, das so durchdrückt ein bisschen.
Genau. Und also ich habe das auch selber schon gemacht. Also wenn ich das auf 100% aufdrehe, dann habe ich 4 Tage so einen Muskelkater, also am Gluteus. Also da merkst du, dass du was getan hast. Und man merkt auch sofort, dass der Unterrücken sehr viel stabiler ist. Ja. Das ist für viele Frauen, also es sind kostspielige Therapien, das ist für viele Frauen aber trotzdem so, dass das so ein Kick ist, dass sie dann auch mitmachen. Und wenn die sich dann ein bisschen besser spüren, dann sind die auch motivierter, selber wieder mitzumachen. Weil am Anfang haben die ja gar keine Idee, wie das gehen soll.
Ja, wie der Zusammenhang eigentlich ist und wie wichtig eben die Muskulatur des Gluteus, der ja aus mehreren Muskeln besteht, wie wichtig das auch ist für unsere, also nicht nur für die Optik, sondern auch für einen guten Stand und letztendlich auch für eine Entlastung des Beckenbodens. Und wenn du durch so eine Maschine auch mal spürst, wie fühlt sich das an, wenn meine Po-Muskulatur so richtig gefordert wird, kannst du es vielleicht auch bei anderen Übungen besser ansteuern nachher?
Genau. Für mich ist immer nur wichtig, dass wir halt sozusagen schauen, dass wir immer in Kontakt bleiben, also auch mit den Frauen, dass wir jetzt nicht zum Beispiel bei einem Atonenbeckenboden oder so, wo vielleicht ein Abriss von diversen Muskelgruppen bei der Geburt entstanden ist, sozusagen, dass wir da nicht sozusagen etwas verschlimmern, weil sozusagen die eine Seite immer noch mehr anspannt und die Gegenseite total schlaff ist.
Ja.
Also muss man ein bisschen mit Feingefühl arbeiten, aber der Grundtenor, also da habe ich Frauen von 35 bis 77, die sich da immer wieder draufsetzen.
Sehr schön.
Was auch für diesen unteren Rücken gut ist.
Ich kann in jedem Alter etwas tun, ja.
Genau, und ich, also, und es ist immer das Thema mit dieser Nachhaltigkeit von den Therapien, finde ich. Also die Therapien sind eine Begleitung und machen mir auch ein bisschen Selbstermächtigung, wenn ich da dranbleibe. Ich kenne jetzt das Gefühl, das hat sich in meinem Kopf gespeichert, wie das sich anfühlt. Ich kann auch aktiv dafür etwas tun mit Übungen. Also ich sage auch immer, also du bist dann die Expertin, aber ich empfehle immer auch Planks, wenn es geht, oder dieser Ausfallschritt nach
Oh,
hinten, wo man auch wirklich den unteren Rücken ganz klar spürt.
ja, und wenn man auch die Gluteusmuskulatur ordentlich dafür braucht, ja.
Genau. Und das sind Sachen, die können wir in unseren Alltag ja einbauen.
Ja, und du bist in
Eine.
gewisser Weise ja auch eine Steuerfrau, ja, also du kannst das irgendwie auch selber steuern. Ich finde es immer so traurig und mein Mann lacht dann immer schon, weil ich immer so mich aufrege, wenn du im Fernsehen permanent quasi die Werbung bekommst. Die Frauen sind im Yoga und dann husten sie und dann sagen sie, oh, ich habe Angst, es wird jetzt gleich wieder rinnen und dann nehme ich die Binde und ich füge mich einfach diesem Schicksal, ne? Also ich habe dann die Binde und damit fange ich alles auf und die riecht gut und ich muss keine Angst haben, dass die Nachbarin etwas riecht. Aber wir könnten ja das Thema auch anders angehen, ja.
Drum auch dieses Stichwort Selbstermächtigung, weil also ich bin da auch sehr kritisch, auch was die sozialen Medien betrifft, die ich natürlich auch nutze, dass wir Sichtbarkeit haben, gar keine Frage.
Jeder.
Aber es gibt so ein, also man muss schon aufpassen, was einem da suggeriert wird. Und ich finde halt dieses Wissen, dass ich selber aktiv etwas machen kann, so wie du gesagt hast, Steuerfrau, das erschafft ja ganz viele Räume und Möglichkeiten in einem breiteren Sinn. Also ich habe ja auch viele Frauen, die zu mir kommen in der Menopause und sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Sex, ja. Die sind dann vielleicht die eine oder andere etwas kräftiger, dann frage ich mal, was machen sie für sich selber? Ja. Also, damit sie denn das Gegenüber gut spüren können, müssen sie auch mal sich selber spüren.
Ja, du musst selber bei dir sein und deinen Körper kennenlernen und spüren können. Ja.
Genau, und wenn man mal anfängt mit kleinen Sachen, kleine Schritte,
ja.
Du bist ja auch ein Fan von der Nathalie Carré, wie sie in ihrem Buch geschrieben hat, der Power-Effekt, es geht ja um diese kleinen Routinen, dass wir die dann behalten sozusagen. Das ist, glaube ich, der Game-Changer.
Diese schönen, ganz kleinen Routinen, die vergleiche ich immer mit Zähneputzen. Und ich habe ganz viele Damen, die integriert haben, dass sie in der Früh beim Zähneputzen auf einem Bein stehen und dann wieder wechseln. Und das ist einfach so eine tolle Übung, um den Fokus zu halten, aber natürlich auch, um deine Beinachsen zu trainieren. Und dann, wenn du merkst, das geht schon gut, dann kannst du immer mehr machen. Ne? Ich bin kein Fan davon, dass du sagst, viermal die Woche startest du mit deinem Sportprogramm. Das möchten viele Damen von mir und die sind immer entsetzt, wenn ich das alles runterstreiche, weil dann bleibst du nicht dran, das überfordert dich. Ja? Zweimal ist fein und alles, was noch dazu kommt, ist ein Add-on, das kannst du machen. Ja?
Aber das hört sich so gesund an. Ja? Und das ist eben auch, also ich betone das ja auch immer wieder, es ist super, dass wir diese tolle Motivation haben, aber wir brauchen auch gleichzeitig diese Milde in uns. Ja?
Ja, ja.
Und wir brauchen auch die Phasen, wo es uns vielleicht einmal nicht so gut geht, weil wir älter werden und erkennen, dass wir da oder dort mehr Pausen brauchen. Da brauchen wir sozusagen diesen Puffer.
Ja. Und die Güte mit uns selber. Und
Güte mit uns selber sehr schön, genau.
Sich immer selber so antreiben. Und ich denke, und das wäre jetzt noch so ein Thema, und zwar, wie Frauen am Klo sitzen. Wir haben viele Damen, also ich habe selber keine Kinder, aber ich betreue sehr viele Mamas, die mir gesagt haben, es muss immer ganz schnell gehen, also auch der Urinabgang, weil dann schon vor der Tür ein Kind ist und etwas möchte. Und dass die Blase zum Teil gar nicht vollständig entleert wird, ja. Also dass sozusagen immer so ein Restreservoir überbleibt.
Genau.
Kann also, mir das in weiterer Folge auch Probleme bereiten?
Ja, also ich glaube, also dass so ein kleines Restreservoir überbleibt, das glaube ich, ist manchmal auch so passagier sozusagen nach den Geburten. Ja. Dass es ein, zwei Jahre so ist, wo man denkt, boah, jetzt bin ich fertig, dann stehe ich auf und dann kommt noch so ein bisschen was Tröpfchenmäßiges.
Na,
also da lohnt es sich auf jeden Fall, einen Moment innezuhalten und zu schauen, bin ich wirklich fertig oder nicht. Und dann gibt es ja noch diese große Gruppe der Frauen, die sozusagen diese Dranginkontinenz später entwickeln.
Ja.
Und bei der Dranginkontinenz ist es ja ganz oft so, dass eben auch ein Thema ist, dass nicht genug getrunken wird. Und das andere große Thema, na, jetzt habe ich nur in der Früh die ersten 3, 4 Stunden, dann ist das eh weniger, dann muss ich nicht so häufig aufs Klo. Und dann sage ich immer, ja, wie ist denn das? Gehen Sie dann auf die Toilette? Oder sie gehen vom Einkaufen zurück und denken sich, ich muss jetzt auf die Toilette, ich muss jetzt auf die Toilette und ich konzentriere mich nur darauf. Oder ist der Gedankengang so, ich muss auf die Toilette, hoffentlich passiert nichts und dann mache ich schon das Nächste. Ich glaube, wir können da geistig irrsinnig viel steuern. Ja. So wie du vorher gesagt hast, auch bei den Kindern, dass sie schon wieder klopfen, Mama, ich brauche was von dir. So ist es aber auch bei älteren Frauen sozusagen, dass wir sozusagen steuern können, ich bin jetzt auf dem Klo. Bis ich meine Blase vollständig entleert habe und ich mich so fühle, dass es jetzt
passt. Ich bin im Hier und jetzt ist es einfach Blasenentleerung angesagt. Ja.
Mache ich gar nichts anderes. Und das, glaube ich, kann man irrsinnig gut trainieren, auch mit den Kontinenztrainerinnen, aber das ist gar nicht so einfach für viele.
Mhm. Und deswegen spreche ich es an, weil ich glaube, dass viele Frauen das eben so gelernt haben in der Zeit, als die kleinen Kinder permanent an der Tür geklopft haben und die Angst war, dass wieder irgendwas im Wohnzimmer passiert, während die Mama am Klo ist, dass sie es vielleicht gar nicht richtig mehr gelernt haben, sich die Zeit für die Toilette zu nehmen.
Ja. Und auch dieses überdimensional starke Pressen nach unten. Ich muss jetzt schnell rausgepresst werden.
Ich muss schnell alles raus, weil es...
Und das ist nicht so, genau. Es braucht... Und in Wahrheit geht es da um Sekunden. Es geht nicht um Minuten. Also wenn wir es realistisch betrachten.
Ja, stimmt, absolut.
Ich glaube, dass das wirklich auch so ein, also das ist auch so ein Thema des Mentalen.
Ja. Was würdest du sagen, liebe Gudrun, abschließend, was liegt dir noch sehr am Herzen? Was möchtest du meinen Zuhörerinnen, und ich habe ja auch einige männliche Zuhörer, mitgeben?
Sehr gut. Also für mich ist es wichtig, dass wir diese Offenheit pflegen und dass die noch mehr wird zu diesem Thema. Den Beckenboden, also und die Weiblichkeit auch in der Menopause und in diesem Älterwerden genau anzuschauen. Und dass das ein individueller Weg ist, dass das jetzt nicht ist. Wir haben super viele Role Models, worüber ich super dankbar bin, ja. Aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass jede Frau sozusagen so ihren eigenen Weg findet. Und dass wir, wie vorher schon gesagt hast, Güte und Milde, dass das so Kernthemen sind in der gesamten weiblichen Biografie von Mädchen sein bis ins hohe Alter. Weil wir haben ja auch, also ich habe ja auch in der Praxis manchmal Jugendliche, die sagen, sie verlieren Urin.
Ja, absolut.
Ja. Und da glaube ich, also das ist so etwas, wo ich mir immer so, da kriege ich so einen Zucken im Herzen sozusagen, wenn die sich nicht so gut spüren, weil die ja auch, also viele Jugendliche auch, leider Gottes im Moment auch, wenn es ihnen nicht gut geht mit Antidepressiven und so weiter.
Ja, sehr viel Antidepressiva bekommen. Ja.
Erfüttert werden, wo ich mir wirklich, wo ich immer gut atmen muss, dass ich da gut mitbegleiten kann, weil es mich einfach, da ist immer die Grenze zwischen Empathie und wo ich mir denke, oh, eine sehr schmale, und deshalb glaube ich, also, dass wir, also, es muss keine Blase sein, weil natürlich gibt es jetzt, je nachdem, wo man hinschaut, viele Themen Weiblichkeit und Female Empowerment, wo ich mich super gerne auch engagiere. Aber darüber hinaus gibt es so, glaube ich, für, also, in dieser ganzen Community, ich war neulich auf einem Vortrag zum Thema Community Intelligence, also, wir brauchen die Männer und Frauen in diesem Pottich, dass dieser Weg gut weitergeht. Das liegt mir im Herzen.
Ja.
Und dass das so ein gegenseitiger Respekt ist, weil, wie wir wissen, viele Studien zum Thema Medikamente wurden ja gar nicht an Frauen evaluiert.
Wurden nicht an Frauen evaluiert. Das ist so wie mit den Studien zum Sport. Die wurden zum Großteil an jungen Männern gemacht, die natürlich eine ganz andere hormonelle Situation haben, weil natürlich in den jungen Jahren extrem hohe Testosteronwerte. Ja. Und jetzt fangen wir langsam an, in der Medizin, aber auch in den Sportwissenschaften zu schauen, Frauen sind keine kleinen Männer, sondern sind einfach ganz anders zu behandeln. Ja.
Genau, und ich glaube, so, also mein Abschlusswort vielleicht ist, egal was jemand zu uns sagt, das, worauf wir uns am allermeisten stützen müssen, ist immer unser letztendlich eigenes Gefühl, also unsere Intuition, mit dem können wir alles überprüfen, was uns gesagt wird, und unser Instinkt. Also das Bauchgefühl ist ein sehr kluger Kopf und damit kommen wir weiter.
Und das ist ein wunderschönes abschließendes Wort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Gudrun.
Sehr gerne.
Wenn dir auch diese Podcast-Episode des Be Active Frauengesundheit 2.0 Podcasts gut gefallen hast, dann teile ihn doch gerne weiter. Empfehle den Podcast deinen Freundinnen, Bekannten, deinen Arbeitskolleginnen. Und ich freue mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung auf allen gängigen Podcast-Portalen. Vielen Dank. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.